Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst.
Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich ein Interview geführt habe mit Brenda Meisel, die 5 Jahre die Intensiv- oder außerklinische Intensivpflege ihrer Tochter übernommen hat, also pflegende Mutter ist und Gründerin von Guido. Das erzählt sie gleich noch selbst, was das ist. Und Brenda und ich sprechen über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Equal Care in pflegender Elternschaft. Denn die Pflegesituation ist wirklich ein Brennglas, was in anderen Familien als strukturelles Problem schon sichtbar wird, aber oft auch noch verdeckt werden kann als individuelles Problem, nämlich die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit, auch das Unsichtbarwerden der Mütter und die finanzielle Abhängigkeit durch die Übernahme unbezahlter Care-Arbeit. Das wird in Familien mit Pflegeverantwortung, mit zu pflegenden Kindern oder Angehörigen wirklich auf die Spitze getrieben, bis diese Probleme wirklich nicht mehr zu verbergen sind. Und genau deshalb ist diese Folge wirklich relevant für alle, nicht nur für uns Eltern. Aber ich denke, da wird einiges sehr schmerzlich deutlich, was schief läuft. Und pflegende Angehörige zu unterstützen, Care-Arbeit strukturell abzusichern und natürlich für Equal Care zu sorgen, das ist ja unser aller Verantwortung. Insofern wird in dieser Folge leider auch recht schmerzhaft deutlich, wie weit wir von diesen Umständen noch entfernt sind. Ja, ich wünsche dir dennoch viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und wenn du dich zu den Themen des Podcasts mit gleichgesinnten Müttern austauschen möchtest, dann komm total gerne in meine Feminist Motherhood Community. Alle Infos findest du in den Shownotes oder am Ende der Folge. Du kannst auf jeden Fall immer 14 Tage kostenlos reinschnuppern. Wie gesagt, am Ende erzähle ich nochmal mehr. Jetzt aber erstmal zu Brenda und unserem Gespräch.
Willkommen, liebe Brenda, heute in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich.
Das ist alles gut. Wir werden einfach ein bisschen plaudern. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Wir können verraten, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben, wie man das heutzutage so macht im Internet. Lernt man sich kennen, ist sich sympathisch, kommt mal ein bisschen in den Austausch. Da haben wir auch schon uns mal so zum Telefonieren verabredet. Und beschlossen, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, heute mal im Podcast über pflegende Elternschaft zu sprechen und Equal Care im Rahmen von pflegender Elternschaft und den Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Aber erstmal würde ich mich freuen, wenn du uns so ein bisschen abholst in deine Lebens- und Familiensituation, wie sie gerade ist. Du teilst darüber Dinge bei Instagram. Du bist zusätzlich Gründerin von Guido, der ersten Video-Lernplattform für pflegende Eltern. Das ist gerade im Aufbau. Also es gibt super viele Dinge, die dich beschäftigen oder mit denen du dich beschäftigst. Und wer bist du denn und wie ist denn deine, in Klammern, pflegende Familiensituation?
Ja, bei uns geht's eigentlich immer zu wie auf dem Bahnhof. Also unser Leben ist richtig, richtig voll. Also ich bin Mama von 3 Kindern. Ich habe 2 Söhne, die sind 6 und 11 und eine Tochter, die ist 8. Und unsere Tochter hat mich zur pflegenden Mutter gemacht. Also nach der Geburt unserer Tochter war schnell klar, dass wir richtig, richtig viel Pflegeverantwortung in den nächsten Jahren auf unseren Schultern tragen werden. Und bei uns ist das außerklinische Intensivpflege. Ich versuche so die Fachwörter so ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, da kann man sich wenig drunter vorstellen. Also unsere Familiensituation ist so, dass wir zu Hause ein festes Pflegeteam haben, dass unsere Tochter im Zimmer unserer Tochter, es ist ein Kinderzimmer, aber es ist gleichzeitig auch eine kleine Intensivstation. Also wir haben ganz viel medizinische Pflege. Und jetzt sage ich die ganze Zeit wir, also ich bin verheiratet mit meinem Mann schon ganz, ganz lange. Und wir gehen diesen Weg jetzt der Pflege seit 8 Jahren zusammen, der Elternschaft seit 11 Jahren zusammen. Und ja, durchlaufen da immer Höhen und Tiefen und versuchen irgendwie unseren Alltag immer so zu bauen und zu strukturieren, dass wir da drinnen irgendwie klarkommen. Also wir sind gemeinsam mit den Kindern, erwachsen würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, erwachsen bin ich noch nicht. Aber wir sind zusammen gereift in den letzten Jahren und haben unsere Perspektiven auf das Leben mit Kindern und auf das Leben insgesamt durch Pflege schon gewandelt. Mhm. Also wir sind in einer konstanten Ausnahmesituation. Das klingt jetzt ganz, ganz dramatisch, aber für uns ist das, wir sind immer in Habachtstellung. Also wir sind beide berufstätig und gleichzeitig nimmt der größte Teil in unserem Leben Aspekte ein, die irgendwie mit Pflege zu tun haben.
Mhm. Ja. Ja, das kann man, glaube ich, auch wirklich nur erahnen, wenn man nicht selbst in der Situation ist, weil genau, als wir haben ja auch drei Kinder, als sozusagen dieses Familienleben ist ja an sich immer schon bunt und wild und Bahnhof könnte man auch hier so draufschreiben. Aber das ist natürlich logischerweise nochmal eine ganz andere Pflege- und Care-Situation. Und ich meine, Pflege ist ja auch nicht gleich Pflege. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, dass es ja auch eine wahnsinnige Vielfalt pflegender Elternschaft letztendlich gibt. Und dass die natürlich nochmal mehr zwingt, in dieser Unersetzlichkeit letztendlich ja zu sein, ne? Die sicherlich eh so ein bisschen, du hast das Erwachsen genannt, aber sozusagen, dass dieses Kinder haben, ist eh nochmal so ein neues Level an Verantwortung und eine pflegende Situation ist noch ein viel höheres Level an großer, großer Verantwortung. Ich habe es nochmal auch nachgelesen, dass die Situation, wie sie bei euch ist, ja sozusagen auch eine sehr gängige Situation ist, dass der Großteil der Kinder, die gepflegt werden, zu Hause gepflegt werden, fast 100%, 92%, ne?
Krass.
Und dass das im allerüberwiegenden Teil die Mütter diese Pflege übernehmen, wie bei der Care-Arbeit grundsätzlich auch, wissen wir, hat das strukturelle Gründe. Und was ich auch eine sehr krasse Zahl fand, war, dass 95% der pflegenden Eltern sich regelmäßig überfordert fühlen. Das ist auch ein bisschen das, was du als Habachtstellung wahrscheinlich auch gerade bezeichnet hast. Also, dass das ja eine Extremsituation einfach ist. Ja, das kann man erahnen, finde ich, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie auch erschreckend, dass das dann so sein muss, so ein Leben in so einem Zustand der Überforderung. Ich habe so gedacht, weil ich mich ja auch viel mit dem Mutterbild beschäftige, dass dann ja pflegende Mütter, die eben den Großteil der Pflege übernehmen, ja eigentlich die ganze Zeit diese sogenannten Supermütter sein müssen, obwohl sie es wahrscheinlich nicht sein wollen. Ne? Also es ist wie so eine gezwungene Situation, dass wenn wir irgendwie davon reden, dass wir das eigentlich loslassen wollen, dieses Übermutter- und Präsenzbild, dass man ja vermutlich eben gar keine Wahl hat in dieser Situation, wenn man jetzt zu den 87% der Mütter gehört, die Pflege übernehmen. Du kannst das ja, du kennst das ja und du kannst das auch noch nicht nur erahnen, sondern auch fühlen. Und das würde mich als allererstes auch sehr interessieren. Ne? Wie bist du, also wie hat sich deine Mutterschaft oder vielleicht dann auch eure Elternschaft nochmal verändert mit der Pflege?
Also ich habe ganz, ganz, ganz schnell nach der Geburt unserer Tochter, ich rückblickend sagen muss, glücklicherweise gemerkt, dass wir hier außer Konkurrenz spielen. Und das war sehr, sehr heilsam. Also bei unserem Sohn war das tatsächlich noch so ein bisschen klassisch erstes Kind. Da gibt es Meilensteine, da gibt es Vergleiche, da gibt es andere Eltern. Ne, wie machen wir das richtig? Ich war damals noch im Studium, als unser Erstgeborener auf die Welt kam. Das heißt, da sollte alles perfekt sein. Das Studium musste perfekt laufen. Es musste jede Kindergruppe XY besucht werden. Das war nach der Geburt unserer Tochter ganz schnell für mich klar, okay, also das will ich gar nicht erfüllen, diesen Anspruch. Den kann ich gar nicht erfüllen und den will ich auch gar nicht erfüllen. Also das funktioniert nicht. Diese Supermütter- oder Superheldin-Erzählung ist es bei pflegender Elternschaft tatsächlich ganz oft. Also dieses Narrativ finden wir da ganz, ganz viel, dass von der Mutter als der Superheldin gesprochen wird. Und ich werde da richtig, also werde ich kratzbürstig so ein bisschen.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja.
Ich kann das verstehen, wenn einem selber das hilft, sich selber in so einer Erzählung zu sehen. Also ich glaube schon, dass es auch Mütter gibt, denen das hilft, denen das Kraft gibt. Aber für mich ist das einfach ihr haltet den Müttern alles so unfassbar viel auf. Und was sie dafür kriegen, ist eine Superheldin-Medaille oder was? Also ist das jetzt die Lösung? Also ich bin keine Superheldin. Ich habe hier richtig, richtig viele Bälle, die ich den ganzen Tag irgendwie am Laufen halten muss. wir haben dadurch, dass wir eben so eine hohe medizinische Pflege haben, kommen wir ja ganz schnell in so eine existenzielle Not. Also es sind wirklich viele Notfälle, die wirklich gefährlich sind. Das ist alles richtig, richtig viel. Aber das macht mich absolut nicht zu irgendeiner Superheldin. Also mir wäre das viel, viel lieber, wenn all die Menschen, die irgendwelche Superheldinnen, Capes und Medaillen verteilen, wenn die einfach zu mir kommen würden und würden sagen, du pass mal auf, da ist jetzt das Sommerfest in der Schule. Soll ich einen Kuchen für dich backen? Ich bringe dir den vorbei. Fände ich viel sinnvoller.
Genau, diese Last, also ich habe auch richtig so, als ich darüber nachgedacht habe, so gedacht, wäre für mich so eine krasse Last, dann es ist ja eh schon eine Last für die auch nicht pflegende Mütter, vermeintlich diese Superheldin sein zu sollen. Wie muss es sein in dieser pflegenden Situation, in der man, genau, eigentlich ja Unterstützung um sich herum braucht, ganz viel, um selber auch mal nicht funktionieren zu dürfen. Das ist sicherlich eher das, ne, was es braucht. Und trotzdem kollidiert das irgendwie so. Also dieses Mutterbild mit dieser pflegenden Situation, ich finde, das ist so eine ganz, wie so ein krasses Spannungsfeld. Einerseits hält dieser Mythos, ne, die Mütter sozusagen weiter in dieser Pflegeposition, dann so, weil wir Anerkennung kriegen, machen wir weiter und weiter. Und es gibt ja auch gar keine Wahl, ganz oft. Es ist ja eine ausweglose Situation, auch wenn es niemand anderes tut. Und gleichzeitig kann man diesem Bild ja aber auch nie gerecht werden. Das ist ja sozusagen sehr ableistisch, sozusagen, man hat nicht das perfekte Kind bekommen oder man kann eigentlich auch nie deswegen diese gute Mutter oder diese perfekte Mutter werden. Also, ne, das ist so völlig gaga, ja, sozusagen. Man soll sie sein, aber man kann sie nicht sein. Also, für mich ist das so ein bisschen wie die Grundkehrlast, die Gesellschaft eh schon auf die Mütter tut, nochmal hoch, ich weiß nicht, 100.000 oder so, ne?
Also, es ist komplett, ich bin diesen Weg auch gegangen. Also, ich habe 5 Jahre in Vollzeit gepflegt. Und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Und da sagt ja schon auch über, ne, über mich und über ganz, ganz viele Mütter, die das genau so durchleben wie ich, die haben überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass es vielleicht auch Alternativen geben könnte. Also für mein inneres Seelenheil, sage ich mal, habe ich für mich gemerkt, dass ich ganz klar unterscheiden muss zwischen den Dingen, die einfach gesetzt sind. Also wo habe ich keinerlei Handlungsspielraum, das gibt es in meinem Leben. Ich kann am Gesundheitszustand unserer Tochter nichts ändern. Mhm. Es gibt aber Dinge, wo ich was ändern kann. Zum Beispiel war das bei mir ganz, ganz einschneidend, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, nach 5 Jahren Vollzeitpflegen zu Hause. Und diese 5 Jahre Vollzeitpflegen zu Hause, die waren überwiegend auch in Kliniken. Ne, eigentlich darf ich gar nicht sagen zu Hause. Es klingt immer so, als würde man sich zu Hause so einen faulen Lenz machen. Also diese Pflege eines Kindes alleine als Hauptpflegeperson, die ganze Verantwortung, die da dranhängt, alles, und damit meine ich nicht nur medizinische Eingriffe, nicht nur Klinikaufenthalte, sondern jeder emotionale Angriff, der von Sachbearbeiter XY am Telefon passiert, dieses alles, was auch auf emotionaler Ebene passiert, das musst du ja auch alles verarbeiten. Das ist auch alles Arbeit. Emotion ist auch Arbeit. Und du hast dann einfach niemanden an der Hand, der dich da irgendwie unterstützen kann. Und dadurch, dass wir davon ausgehen, dass Pflege ein Mutterding ist, das System ist darauf ausgelegt, dass zumindest wird von der Mutter ausgegangen, dass sie das macht. Also ich kenne auch ganz, ganz viele Familien, wo die Väter auch involviert sind, ne, und auch in Pflegethemen wirklich involviert sind und auch unterstützen machen. Aber wenn man es auf die große Masse sieht, dann sind das in der Regel eben die Mütter und die werden in diese Rolle gedrängt. Und diese Rolle der pflegenden Mutter, die überlagert ja alle anderen Rollen. Also die pflegende Mutter, natürlich unterteilt die sich noch, ne? Dann bin ich die Anwältin, dann bin ich plötzlich die Aktivistin, muss ich sein, ne? Also ich muss da ja ganz viel sein. Es gibt die pflegende Mutter an sich als Rolle nicht. Aber dieses Ich, was dahinter ist, dieser Mensch, der dahinter steht, der hat überhaupt gar keinen Raum. Und das wird akzeptiert von allen. Das ist was, worüber auch einfach viel zu wenig gesprochen wird, weil, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, auch mit Menschen, die jetzt gar nicht im näheren Umfeld sind, dann führen wir den Menschen vor Augen, dass sie ja eigentlich aus moralischer Sicht dazu eigentlich genötigt werden müssten, zu handeln und zu unterstützen und zu helfen. Und deswegen, glaube ich, gehen viele einfach dieser Tatsache aus dem Weg. Und man lässt das so laufen, man lässt die Mütter so laufen, man lässt die ins Burnout laufen, man lässt sie gegen die Wand fahren. Das wird alles sehenden Auges hingenommen, beziehungsweise die Augen werden einfach zugemacht. Und das ist ein tragischer Teil, der für meinen Geschmack einfach noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit wirklich angekommen ist. Und damit meine ich nicht in unserer Bubble. In unserer Bubble sind diese Themen alle gesetzt, aber ich meine wirklich, da wo Menschen niemanden kennen, der ein Kind mit Behinderung hat, wo die keine Berührungspunkte haben mit Menschen mit Behinderung.
Ja, und wir können ja auch davon ausgehen, dass das Problem insgesamt nur größer wird, weil ja auch die Pflege im Alter zunehmend zu Hause stattfindet und ne, Pflege einfach immer mehr ins Private verlagert wird. Und genau, was das an Erschöpfung bedeutet für die Beteiligten und diese, also mir kommt es auch ein bisschen vor, diese Überforderung, die wird ja praktisch weitergereicht im System. Also ne, weil das System oder die Gesellschaft mit dieser Aufgabe überfordert ist, reicht sie sozusagen nach unten weiter und dann sollen es halt die Mütter richten, wie so oft. Wir können ja nochmal konkreter darüber sprechen, wie du dann mit deiner Situation umgegangen bist. Du hast ja gesagt, du bist auch irgendwie in dieser Situation gelandet. War das bei euch auch eher dann so gesetzt, du machst es jetzt erstmal? Du hast gesagt, du hast am Ende 5 Jahre Vollzeit, das ist ja mehr als Vollzeit, also 100% deiner Zeit gemacht. Ihr habt dann was verändert. Also magst du uns in diesen Prozess einmal mitnehmen?
Für mich war entscheidend, dass ich mir wieder einen Job suche. Also ich muss dazu sagen, die Situation war bei uns auch noch, ich habe hochschwanger die Abschlussklausuren an der Uni geschrieben. Also ich bin dann wirklich von der Uni in die Pflege 5 Jahre und musste dann beruflich überhaupt erst starten mit Anfang 30 dann zu dem Zeitpunkt schon. Ne, dann kam ja unser Jüngster zwischendrin dann auch noch, also noch ein drittes Kind bekommen. Und dieser Kampf, und ich sage bewusst Kampf, weil das war ein Kampf, mir diesen Raum zu erobern in der Familie, in der engen Familie, wie auch in der weitläufigen Familie, wie auch bei Bekannten, es ist völlig in Ordnung, dass ich jetzt Verantwortung abgebe, dass ich hier ein Pflegeteam aufbaue und auch da muss ich wieder sagen, ich baue auf. Also ja, es lag in meiner Verantwortung, es war mein Ding, dafür zu sorgen, dass wir hier Pflegekräfte zur Unterstützung haben, damit ich arbeiten gehen kann. Ich finde, das zeigt auch, ne, also du musst selber so viel Kraft mobilisieren, um überhaupt aus einem Zustand, wo du eigentlich schon am Ende bist, überhaupt rauszukommen. Und das ist ein Problem. Bei mir war das wirklich die Arbeit, dieses erstmal mit einer geringen Stundenanzahl anfangen und dann auch einfach unfassbar Glück haben mit dem Job, mit dem Chef. Von Anfang an ganz, ganz offen mit der Pflegesituation, also schon in der Bewerbung offen mit der Pflegesituation umgegangen. Ne, reingeschrieben, Familien erprobt, Pflege erfahren. Du gibst halt natürlich automatisch ganz viel von deiner Privatsphäre auf. Also alle wussten Bescheid, aber anders wäre das auch nicht gegangen. Ja, und dann musste aber, und ich glaube, das sehen viele nicht direkt, dann musste das gesamte Familiensystem umgebaut werden. Also hier bei uns zu Hause, weil wir waren nun mal die Mutter ist zu Hause und kümmert sich um Kinder und Pflege. Und der Mann verlässt morgens das Haus und kommt irgendwann gegen Spätnachmittagabend wieder. Und alles, was drumherum ist, was Care-Arbeit, alles drumherum, lag bei mir. Das war mein Ding. Und ich habe das ja auch immer einfach so gemacht, weil ich gedacht habe, das ist halt mein Job. Und das war, also das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Und das ist auch heute immer noch so, dass es da immer wieder zu Reibereien kommt. Also dass ich immer wieder mich in der Situation sehe, dass ich einmal gegen mein schlechtes Gewissen anarbeiten muss. Jetzt bin ich 3 Tage, jetzt habe ich einen Drehblock. Jetzt bin ich 3 Tage out of order und nicht verfügbar. Und gleichzeitig aber auch gegenüber Familien, Bekannten, also alle, die vielleicht ein bisschen andere Perspektive auf Gleichberechtigung haben als ich, das immer wieder zu verteidigen und immer wieder zu sagen, und ihr seid auch in der Verantwortung. Und das sind eure Enkelkinder und auch ihr seid in der Verantwortung, eine gute Beziehung zu den Kindern zu haben. Das ist nicht mein Job. So, also immer wieder diese Grenzen ziehen. Das ist sehr ermüdend, aber ich glaube, es geht nicht anders. Wenn da nicht zufällig jemand kommt und die Hand reicht und sagt, ich organisiere das jetzt alles für dich. Und bisher habe ich noch keine pflegende Mutter getroffen, wo es so gelaufen ist, dass jemand gesagt hat, lehn dich zurück. Ich baue dir jetzt das Umfeld. Aber andererseits ist es halt auch wieder was ich rückblickend, was mir so viel Selbstwirksamkeit gegeben hat, weil ich sagen kann, boah, ich habe das geschafft. Ich habe mein Umfeld in den letzten Jahren einmal auf links gedreht. Ich habe alle Energy Vampire, egal ob verwandt oder nicht, habe ich alle rausgeschmissen aus meinem Leben, weil ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt auf die Dinge konzentrieren, die mir wirklich, wirklich wichtig sind. Und das sind meine Familie, das ist aber eben auch mein Beruf. Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Und war das sozusagen genau dass du losgegangen bist und dann gemerkt hast, ah ja, hier kommt sozusagen auch die Energie zum Beispiel aus dem Beruf zurück, was dir die Kraft gegeben hat? Oder was würdest du sagen, hat diesen Shift sozusagen in dir bestärkt oder treibt dich da auch immer weiter an?
Die Erfolgserlebnisse. Die Erfolgserlebnisse, die einfach im Beruf dann mitkamen. Und ich musste auch beruflich wachsen. Also ich habe auch da dann mehr und mehr Verantwortung bekommen und musste mehr und mehr Dinge tun, die ich vorher nie getan hatte, wo ich furchtbar Angst vor hatte. Aber das ist auch was ich eben durch die Pflege einfach gelernt habe. Da ist ganz viel mit Angst belastet. Und wenn man diese Situation aber dann schafft, und dann gibt einem das so kurzzeitig dieses, man läuft durch die Sonne so, einem strahlt die Sonne ins Gesicht und man fühlt sich für einen Moment unbesiegbar. Das ist natürlich nur ein Moment. Aber wenn sich solche Erlebnisse häufen, und das muss nicht berufsbezogen sein, das kann ja auch bei irgendeinem Hobby, das man gerne macht oder so, kann das ja auch eintreten. Ich glaube, dass wir diese Erlebnisse brauchen, weil alles rund um Pflege mit so viel Ärger belastet ist. Und ich sage immer rund um Pflege, ne? Dass niemand das irgendwie auf das Kind projiziert. Ich trenne das ganz, ganz strikt. Ne? Also es hat nichts mit meinem Kind zu tun. Mein Kind ist wundervoll. Ne? Das hat damit gar nichts zu tun, sondern alles, was an Administration, an Bürokratie und vor allem an Willkür in mein Leben gekommen ist, an Fremdbestimmung dadurch, dass ich pflege, da brauchen wir irgendwie ein Gegengewicht. Da brauchen wir was es uns die Luft zum Atmen wieder gibt. Und das war bei mir Beruf. Und dann halt auch nach und nach tatsächlich sowas wie Hobbys. Irgendwie so ein bisschen zumindest.
Und diese Veränderung, die wirkt ja auch in das gesamte Familiensystem. Woran würdest du sagen, hast du auch da gemerkt oder merkst du, was sich da verändert hat und dass das ja auch wahrscheinlich für alle gut ist?
Ja, ich bin nicht mehr die Hauptansprechperson für die Kinder tatsächlich. Das hat ein bisschen gedauert, aber die Kinder auch verstanden haben, dass Mama gar nicht immer 24/7 verfügbar sein kann. Also nicht immer alle Bedürfnisse sofort befriedigt werden können, weil auch die Mama eigene Bedürfnisse hat, die wichtig sind und die einen Raum haben dürfen. Ich glaube, das ist bei uns so eine Kernveränderung in der Familie gewesen, weil ich vorher sowas wie meine eigenen Bedürfnisse auch benennen nie gemacht habe. Ich war mir dessen gar nicht mehr, ich wusste gar nicht mehr, was ich für Bedürfnisse hatte. Also ich musste das erstmal wieder lernen, weil ich war ja so mit Funktionieren beschäftigt jahrelang, dass sowas wie, was sind meine eigenen Wünsche, was brauche ich? Dich fragt ja keiner, was du brauchst, wenn du die fünfte Woche auf Station bist. Also vielleicht hat man dann Glück und hat eine Pflegefachkraft gerade im Dienst, die sagt, kann ich Ihnen einen Kaffee bringen? Aber das ist dann schon ein hohes Maß an Empathie. Aber du gehst unter, du bist unsichtbar. Du machst zwar ganz, ganz viel, aber du bist als Mensch unsichtbar.
Genau, es ist wirklich dieser, gegen diese Unsichtbarkeit zu sagen, hallo, hier bin ich und ich habe auch noch einen Anspruch, ein Recht ja auch auf sozusagen, genau, ein vielfältiges Leben. Wer bin ich eigentlich noch jenseits eben meiner Fürsorgetätigkeit? Und wie gesagt, in der Pflegesituation ist es einfach noch viel schwieriger, sich diese Räume zu erobern oder zu nehmen. Lass uns auch nochmal darüber sprechen, was das so speziell so herausfordernd macht. Diese Equal Care-Situation ist ja eben für Familie ohne pflegebedürftige Kinder schon oft sehr herausfordernd, da Strukturen zu verändern. Was macht das diese Pflegesituation? Sie setzt ja eigentlich nochmal einen drauf. Was würdest du sagen, auch so ganz praktisch aus deiner Erfahrung, warum ist das so schwer? So die Rolle, ne, haben wir schon besprochen, so die Rollenbilder machen es schwer. Aber auch auf dieser praktischen Ebene, welche Steine siehst du da, die da sozusagen im Weg rumliegen, die es eigentlich verhindern oder schwer machen, dass Eltern auch die Pflege fairer untereinander verteilen?
Ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass Paare und egal wie nah sie sich stehen, ganz schnell in zwei verschiedenen Lebensrealitäten leben. Das klingt jetzt so ein bisschen krass, aber wenn einer den ganzen Tag auf der Arbeit ist und die andere diese ganzen Pflegethemen behandelt und du kannst denjenigen, der arbeiten geht, nicht immer auf Stand halten, wenn so richtig viel passiert. Also in unserer Situation war das wirklich so. Dass dann auch einfach der Austausch, dass man sich dann wirklich überlegen kann, tauschen wir uns jetzt eigentlich nur noch über organisatorische Dinge aus oder gibt es in unserem Leben auch noch andere Themen? Und ich glaube, dass sie in zwei verschiedenen Realitäten leben, die so unterschiedlich sind. Also Beruf und Care-Arbeit sind zwei, die Anforderungen sind komplett unterschiedlich. Es sind andere Leben. Und ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, dass man verstehen muss, dass es Dinge gibt, die können wir auf Paarebene gar nicht lösen. Also ich sage, mein Mann und ich haben eine gute Strategie gefunden. Gemeinsame Feindbilder stärken das Teamgefühl. Also wenn ich, früher war das so Ärger mit der Krankenkasse, jetzt mal als Beispiel, und dann hatte ich wirklich eine Wut, weil ich bei der Krankenkasse nicht weitergekommen bin, aber gleichzeitig auch ganz alleine damit war, weil ich mich ja um diese Dinge gekümmert habe. Und das haben wir mittlerweile geändert. Also die Krankenkasse ist jetzt unser gemeinsamer Feind. Ich muss nicht mehr wütend auf meinen Mann sein, weil der sich da nicht einmischt oder weil der da nicht weiterhilft, sondern wir wissen jetzt beide, okay, wer sind denn jetzt die Institutionen, die wir beide nicht leiden können? Und wo können wir beide, und das heißt nicht, dass mein Mann jetzt anfängt, die Widersprüche zu schreiben, aber überhaupt erstmal zu wissen, da ist noch jemand, der mit mir gegen die ist. Mhm. Das hat uns, das hat mir total geholfen, auch meine Wut gegenüber meinem Mann kleiner werden zu lassen, weil die war natürlich zeitweise ganz exorbitant, weil ich wollte ja auch arbeiten gehen. Ich wollte ja morgens auch das Haus verlassen. Ich konnte ja nicht.
Und wie seid ihr diese Schritte dann konkret gegangen? Wie habt ihr die Situation Schritt für Schritt umgekrempelt und wie sieht es jetzt sozusagen auch ganz praktisch aus?
Also wirklich meinem Mann erstmal überhaupt nach und nach eine Einweisung geben in alle Dinge. Auch alles, also wirklich, das sind Banalitäten, aber zum Beispiel eine Cloud mit einer Ordnerstruktur anlegen, wo mein Mann Zugriff drauf hat und einfach wirklich auch besprechen. Wenn Brief XY reinkommt, dann muss das direkt da hochgeladen werden. Also mein Mann in die medizinische, in die Behandlungspflege unserer Tochter so weit ihn da am fit zu machen, dass ich ersetzbar bin. Das war für uns wichtig. Also, dass er auch die Sicherheit bekommt, wie handle ich, in welcher Situation, wenn ich alleine mit unserem Kind bin. Na, also es ist wirklich letztendlich, oft sind die Fronten ja dann doch schnell verhärtet, aber das Einzige, was hilft, ist anfangen, zumindest auf kleiner Ebene, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wir wollen ja jetzt hier doch gemeinsam irgendwie eine Lösung finden. Das ist super schwierig, wenn da schon Wut ist und wenn da schon so ein Distanzgefühl ist. Und das entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern es entsteht, weil beide Elternteile im absoluten Funktionsmodus und vollkommen überlastet sind und von dieser Stresskurve ja auch nie runterkommen. Aber ich glaube, anders funktioniert es nicht. Also dieses Miteinander im Gespräch, erstmal wieder ins Gespräch kommen. Im Gespräch bleiben ist ja schön, ne, aber oft ist es ja so, dass wir gar nicht mehr auf einer Gesprächsebene sind als Paar.
Ja, dieses wirklich zur gemeinsamen Sache zu machen, das mit den gemeinsamen Feindbildern, das ist ja auch immer dieses, ich sage ja auch gern nicht gegeneinander auf der Paarebene, sondern eben miteinander gegen das System. Das ist sozusagen genau das. Ne? Wo siehst du denn da auch im System ja so Hürden, die dich immer wieder anschreien? Ich kenne so Beispiele wie ja auch eben ohne, also ich bin ja sogar auch eine pflegende Mutter. Also wir haben auch ein Kind mit Pflegegrad, aber eben nicht mit sichtbarer Einschränkung, was auch nochmal irgendwie was Spezielles ist. Also deswegen identifiziere ich mich. Also habe ich diese innere Erlaubnis noch nicht so richtig, ja, mich als pflegende Mutter zu bezeichnen. Aber ich muss mich selber manchmal daran erinnern. Aber wir haben eben nicht diese Krankenhaussituation zum Beispiel. Gleichzeitig kenne ich das von anderen Eltern, dass da zum Beispiel dann das System überfordert ist, wenn da ein Vater steht, ne, und sozusagen mit dem Kind im Krankenhaus sein will, weil das geht nicht, weil hier sind nur Mütter und dann könnt ihr nicht zusammen in einem Zimmer übernachten. Das fällt mir gerade so als strukturelle Hürde ja auch ein, wo man denkt, wenn man möchte es schon anders machen und kann es dann nicht. Was fallen dir da für Hürden ein, die du sozusagen in diesem System, über die ihr euch dann gemeinsam aufregen könnt oder die du dir wünscht, dass sie sich verändern. Was gibt es da für strukturelle Hürden?
Ja, da können wir schon mit Kleinigkeiten anfangen, wie warum werden Ambulanztermine immer nur vormittags vergeben? So, das ist schon was oder auch Physiotherapietermine, dass die einfach, wenn jemand eine 40-Stunden-Woche hat, überhaupt nicht machbar sind. Mein Mann könnte diese Termine nicht wahrnehmen. Und gleichzeitig sehe ich da aber auch zum Beispiel ArbeitgeberInnen einfach in der Verantwortung zu sagen, zumindest bei den Berufen, wo es möglich ist, es gibt ganz viele Berufe, wo es nicht möglich ist, aber wo wir wegkommen von dieser Präsenzkultur und jetzt müssen wir aber hier heute nochmal mindestens eine halbe Stunde länger arbeiten, damit das Überstundenkonto gefüllt ist. Also diese Mentalität herrscht ja in vielen Unternehmen noch vor. Und das funktioniert natürlich mit einer Pflegeverantwortung so gar nicht. Also kurzfristig ausfalle, weil wirklich irgendwas dramatisch passiert ist, wie auch immer, ne, gibt es zig Gründe dafür. Und ich dann schon mit einem richtig schlechten Gefühl wieder zur Arbeit gehe und immer Angst haben muss, dass ich benachteiligt werde auf der Arbeit, weil ich als Mann, und das muss man sagen, ist glaube ich bei Männern auch dann einfach nochmal ganz anders als bei Frauen, aber wenn ich als Mann zum Beispiel dann für mein Kind zu Hause bin, die Familie unterstützen muss, meine Frau im Krankenhaus ablöse, da ist einfach in den Köpfen noch so viel, das prallt so aufeinander, dass, ne, dass da Arbeitgeber einfach noch lange nicht so weit sind, dass man sagen kann, das ist pflegefreundlich. Also auch zu begreifen, dass diese Ernährerrolle, dass es einfach rum ist. Also das ist die Verantwortung von Unternehmen. Und natürlich können wir auf Systemebene im Sinne von so Sachen wie ein Care-Gehalt und so, ne, das sind immer Forderungen, die bei uns kommen. Vergesse ich dann immer zu erwähnen, weil das für mich schon so eine Selbstverständlichkeit ist, diese Forderung. Aber auch das, das ist was es einfach leichter machen würde.
Ja.
Und darum geht es
ja. Und halt die Mütter werden ja auch immer weiter in Abhängigkeit eigentlich gebracht. Also das bedingt sich ja dann miteinander, ne? Also dann wird das ja immer verhärteter sozusagen, weil genau, je abhängiger die Mütter sind, umso mehr Druck lastet auf den Vätern. Also finanziell abhängig, weil sie die Pflege machen und das Pflegegeld nur ein bisschen Pflegegeld ist. Da ist ja nichts mit Gleichberechtigung sozusagen.
Ja, und das zeigt aber auch einfach wieder ganz deutlich jetzt so der Vergleich, dass es gibt halt eben nicht diese eine Schraube, an der wir drehen können. Mhm. Es gibt halt so viele Schrauben, an denen wir drehen müssen. Und eben gerade das mit der finanziellen Abhängigkeit ist natürlich also für mich ist es ein ganz, ganz komisches Gefühl, dass ich so lange nicht erwerbstätig war, dass ich fürs Alter null abgesichert bin. Ich schiebe diesen Gedanken immer weg. Aber das ist mit Pflege, es ist für Mütter generell ein Problem, aber es ist in der Pflegeverantwortung nochmal ein ganz anderes Problem, auch wenn wir über so Sachen reden wie, dass Mütter zum Beispiel in Beziehungen, pflegende Mütter in Beziehungen auch einfach länger gehalten werden, weil sie finanziell abhängig sind und gar nicht selber die Entscheidung treffen können, dass diese Beziehung jetzt vielleicht zu Ende ist. Und gleichzeitig aber auch verstehen lernen, und das musste ich auch lernen, meinen Mann zu verstehen, was für ein Druck auf ihm lastet, dadurch, dass er derjenige ist, der das Geld verdient.
Mhm.
Und was passiert, wenn er ausfällt? Ist das für ihn auch ein Druck, wo wir lange einfach nicht drüber gesprochen haben? Wenn man darüber nicht spricht, dann weiß man viele Dinge auch einfach nicht.
Ja, es ist wirklich sozusagen unfassbar viel Druck, der da in die Familien weitergereicht wird, der da eigentlich überhaupt nicht hingehört. Was würdest du sagen, könnte ein in Anführungsstrichen realistisches Ziel für Equal Care in einer pflegenden Situation sein? Weil ne, wir träumen natürlich von viel, viel mehr und von der idealen Lösung. Aber gerade, ne, wenn man einfach erstmal anfangen will, was ist da sozusagen so ein realistisches Bild, das du zeichnen würdest, was auch mehr Familien
ja. Ich glaube, dass wir das gar nicht alleine nur, zumindest war es bei uns so, nur als Paar schaffen, sondern wir mussten uns Unterstützung von außen reinholen.
Ja.
Das alles andere wäre, das ist ja letztendlich nur ein Hin- und Herschieben, aber der Tag hat nur 24 Stunden, wir haben alle nur die Kraft, die wir haben. Ich finde auch, wir rücken ja davon ab, es geht ja gar nicht darum, dass irgendwie eine Gleichverteilung von Zeit oder sowas zu stecken. Ich habe ganz oft auf Instagram, wenn ich zu dem Thema mal was geschrieben habe, auch die Rückmeldung von Müttern bekommen, die gesagt haben, ich mache das aber so gerne, wie das jetzt so ist. Und das ist ja total toll, wenn die ein Familiensystem gefunden haben, wo das so funktioniert. Aber ich glaube, Gleichberechtigung kann nie da sein, wo sich eine benachteiligt fühlt und eine unfair behandelt fühlt. Und das ging bei uns nur, indem wir Hilfe von außen reingeholt haben.
Ja, aber das ist ja auch, das ist doch vielleicht ein sehr wesentlicher Schlüssel und für viele schon ein Aha-Moment auch, ne? Oder sozusagen dieses Bewusstsein zu sagen, genau, es reicht halt nicht, dass wir uns das hier hin und her schieben, sondern Unterstützung, ich meine, das gilt auch, wie gesagt, da würde ich sagen, kann man auch wieder auf andere Familien übertragen, ne? Okay. Ist immer eine gute Idee, sich um Hilfe und Unterstützung zu kümmern und auch anzuerkennen, vielleicht ist das ja auch ein erster Schlüssel, ne? Wirklich auch zu sagen, nur weil das System verlangt, sozusagen, dass wir das leisten, heißt es nicht, dass wir das können. Also sozusagen auch anzuerkennen, wir können das gar nicht leisten, zumindest nicht auf Dauer, ne? Oder hier mental gesund oder vor allen Dingen auch noch, weil wir uns auch noch um weitere Kinder übrigens kümmern.
Richtig, und bei mir war dann irgendwann, das fühlt sich auch immer noch so ein bisschen revolutionär an, aber die Erkenntnis, ich will es auch nicht. Es geht nicht nur darum, dass ich es nicht kann, sondern ich will es auch nicht.
Genau.
Ich will es auch nicht.
Mhm.
Und auch das muss einfach Raum haben.
Ja, genau. Nur weil es verlangt wird, muss ich es nicht so machen, genau. Diese Erlaubnis, ich glaube, es ist wirklich was ganz Zentrales, um überhaupt was zu verändern, ne? Was du sagst, dieses, ich will es so nicht. Und das gibt es immer die Erlaubnis, oder das ist eine Voraussetzung, so eine Kraft ja dahinter, um es wie auch immer dann zu verändern, ne? Und konkrete Lösungen zu finden. Ich glaube, solange man denkt, ich muss es so.
Hast du keinen Blick?
Kann man nicht.
Hast keinen Blick, dass es vielleicht andere Wege geben könnte?
Mhm.
Und ich sage mal, wir müssen uns erstmal überhaupt vorstellen, dass was möglich wäre. Auch wenn es total absurd ist. Also meinem Ich vor 8 Jahren hätte ich auch nicht erzählen brauchen, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Also da hätte ich wahrscheinlich hysterisch gelacht und gesagt, unmöglich, auf keinen Fall. Das ist alles, das ist nicht einfach und das ist nichts, was von heute auf morgen passiert und nichts mit einem Fingerschnippen. Aber ich glaube, wenn wir uns erstmal eingestehen, dass wir das alles dürfen, dass wir das machen dürfen und dann uns überlegen, wo gibt es denn so die ersten kleinen Schräubchen, an denen wir drehen können. Also wo ist mein Handlungsspielraum? Ich finde das wichtig zu definieren, zu sagen, wo ist mein Handlungsspielraum, wo kann ich was verändern? Und dann auch damit leben, dass manche Dinge dann einfach erstmal nicht funktionieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Mhm. Nun hast du ja dir noch ein neues Projekt überlegt, ein neues berufliches Projekt. Und das nennt sich Guido, wir haben es schon erwähnt, diese Videolernplattform für pflegende Eltern. Wie ist diese Idee entstanden und was ist da diese Vision? Das ist ja auch so ein bisschen erstmal es für möglich halten. Ja, da steckt ja auch was dahinter, was du dir an Veränderungen wünschst für pflegende Eltern.
Die Idee ist, ich würde sagen, peu à peu in den letzten Jahren entstanden. Und der Ausgangspunkt war mit Sicherheit meine Tätigkeit auf Instagram, was ich privat ja nur gemacht habe die ersten Jahre. Und ich dann dadurch überhaupt erst realisiert habe, wie viele pflegende Eltern es gibt. Das wusste ich ja gar nicht. Ich hatte ganz lange kein Social Media. Und dann durch die vielen, vielen Gespräche und den Austausch mit unfassbar vielen Eltern in den letzten Jahren ist bei mir so die Erkenntnis gekommen, ja, ich habe da auf Instagram angefangen zu schreiben, um Sichtbarkeit für pflegende Eltern zu schaffen. Aber für den Alltag reicht das nicht. Sichtbarkeit ist wichtig, aber im Alltag hilft mir das halt nicht weiter. Wenn alle sehen, dass es pflegende Eltern gibt, brauchen wir pragmatische Lösungen. Wir brauchen so die Tricks, die gerade von den Eltern, die vielleicht das schon lange machen, die schon lange pflegen. Ne, so war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und wir fragen einfach mal so in der Community, ob sie sich vorstellen können, dass sowas wie Guido, dass sie sowas brauchen, dass sie einen Guide brauchen, der so durch pflegende Elternschaft durchführt und auch durchleitet. Nicht im Sinne von, du musst das so und so machen, sondern im Sinne von, die Wege gibt es, die sind andere schon gegangen. Letztendlich ist es eine Videolernplattform, die auf dem Wissen der Community basiert, auf den Tricks,
Tipps,
die die reingehen.
Konkrete Erfahrungen. Ne?
Genau. Aber an vielen Punkten einfach dann auch ergänzt um Fachinput. Also die besten Tricks kommen immer von pflegenden Eltern, das ist so. Aber auch da haben wir natürlich eine Grenze. Also es gibt einfach fachliche Themen, wo wir sagen, da müssen Fachpersonen mit an Bord. Und das ist halt total schön jetzt zu erleben, dass wir mit Guido auch so eine Verbindung schaffen auf diesen, ne, wir haben einmal die Fachebene und wir haben die Alltagsebene, also das, was die Eltern wirklich erleben. Und das auf Guido zusammenzuführen auf dieser Plattform, das ist das, wo ich sage, oh, da geht mein Herz auf, wenn ich mir vorstelle, dieser Flickenteppich an Unterstützung, weil es gibt Unterstützung für pflegende Eltern. Es ist nicht so, dass es keine Unterstützung gibt, die findet nur keiner. Die ist sonst wo. Ne? Und das jetzt so zusammen an einen Ort zu bringen, wo ich einfach weiß, wenn ich eine Frage habe, kann ich da gucken. Jemand anders hat diese Frage auch schon gehabt und jemand anders hat vor allem diese Frage schon beantwortet und hat das gelöst, auf einem kurzen Dienstweg.
Ja, Wissen, das ich mir eh aneignen muss, ist sozusagen leichter zugänglich zu machen eigentlich, oder? Die
Komplett.
Barriere da auch viel niedriger zu haben, weil das ist es ja, das ist ja auch das Ermüdende. Alle eignen sich permanent irgendwie das Wissen von vorne an. Es ist schön, wenn man einfach jemanden fragen kann.
Das weiter zu begreifen als ich sage mal in Anführungsstrichen, nur auf Pflegethemen. Ja, es geht nicht nur um Pflegethemen, sondern unser Alltag besteht zwar viel aus Pflege, aber wir haben halt einfach einen Alltag. Und es kann ein Riesenproblem werden, wenn mich das zum Beispiel total belastet, dass ich es einfach nicht auf die Reihe kriege, regelmäßig was zu essen im Haus zu haben, weil die Situation so ist, wie die ist. Das kann mich ja total belasten. Und dann kann das schon hilfreich sein, zu gucken, wie machen das eigentlich die anderen so? Was haben die für Lösungen gefunden? Und das ist halt wirklich schön, jetzt hier bei mir in der Community zu sehen, wie viele Eltern da mitmachen und ihr Wissen reingeben. So, es baut so logisch aufeinander auf, es findet so zueinander. Das ist jetzt alles noch ganz, ganz viel Information und diese Plattform, die muss natürlich wachsen. Ne? Wir starten jetzt halt dann klein und es kommt jeden Monat, wird es größer, größer. Aber überhaupt einen Anfang zu machen und damit halt auch ein Statement mal zu setzen und zu sagen, so, liebe Institutionen im System, ihr macht schon richtig, richtig viel, Einzelne zumindest, aber offensichtlich reicht's ja nicht. Und wie oft habe ich das Argument jetzt in den letzten Monaten schon von hier und da gehört, ja, aber es gibt doch Pflegeberatung. Ja, natürlich gibt es Pflegeberatung, aber die Pflegeberatung kann doch nicht alle Probleme lösen. Also,
ja, wie cool. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und spüre die Energie dahinter und bin froh sozusagen für alle pflegenden Eltern, dass du diesen Drive und diese Energie auch einfach hast oder dass sie dir auch Energie wieder zurückgibt. Ne? Das ist ja sozusagen ein guter Kreislauf, dass du beschlossen hast, ja, ich will sozusagen für mich noch mehr draus machen. Auch diese Erfahrung ja letztendlich in was Konstruktives für dich einfach sozusagen so umzuwandeln. Und diese Gemeinschaft, das ist ja auch eine Erfahrung, dieser Austausch, nicht nur bei Instagram, sondern eben das auch an anderen Orten zu haben. Ich finde, es macht einfach immer so viel Sinn, also Erfahrungen weiterzugeben und sich miteinander ja auch zu verbinden letztendlich. Dass das so eine wichtige Erfahrung dann irgendwie für dich war, zu merken, ah ja, ich kann auch was bewegen in diesem starren System, das mich immer wieder einschränkt oder mir vermittelt, hier geht's nicht weiter. Also ne, das braucht ja auch Menschen, die sagen, nee, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es geht doch weiter.
Ja, genau.
Das kann
genau.
Ich mir nicht vorstellen, dass dieser Antrag nicht durchkommt.
Das konsequente genau. Hinterfragen. Freundlich, aber ja. Hinterfragen. Immer hinterfragen. Muss ja. Das jetzt so sein oder geht das nicht auch anders?
Ja, das ist ja anscheinend auch eine große Fähigkeit, die du hast, die du da jetzt für alle sozusagen nutzt. Ja, liebe Brenda, ich habe mich für den Abschluss gefragt, was du dir von Herzen für alle pflegenden Elternpaare vor allen Dingen wünscht und was du dir nur für dich gerade wünscht?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde für alle pflegenden Elternpaare wünsche ich mir für die Einzelpersonen, dass sie sich selbst wieder spüren, dass sie selbst wieder spüren können und dass sie dadurch miteinander in Verbindung bleiben als Paar. Das würde ich mir für alle Eltern wünschen. Und für mich selber, dass ich meine Fähigkeit nicht verliere, fest daran zu glauben, dass nach jeder schlechten Phase auch wieder eine gute Phase kommt. Das wünsche ich dir auch.
Und ich wünsche dir vor allem auch viele gute Menschen, die dich im Zweifel daran erinnern.
Ja, darf ja auch sein. Habe ich schon. Gerade welche im Kopf.
Sehr gut.
Ja, die sollen dafür.
Sehr gut. Danke dir für deine Zeit, deine Gedanken und ja, das, was du da aufbaust.
Ich freue mich, dass ich hier war. Danke, danke, danke. Es war richtig schön.
Danke, Brenda, von Herzen nochmal für deine Zeit, für das Gespräch, für deine Offenheit und dafür, was du halt da auch gerade für pflegende Eltern aufbaust. Ich hoffe wirklich, dass es viele erreicht und viele entlasten wird. Und alle Links zu Brendas Arbeit und zu Guido findest du natürlich in den Shownotes. Und wie bereits angekündigt, findest du da auch den Link zu meiner Feminist Motherhood Community, in die ich dich herzlich einlade, wenn du Lust hast, dich mit gleichgesinnten Müttern zu den Themen dieses Podcasts auszutauschen. Die Community basiert letztendlich auf einer WhatsApp-Community, in die du jederzeit 14 Tage kostenlos reinschnuppern kannst. Da gibt es dann ganz verschiedene Themen, also Untergruppen mit verschiedenen Themen, zum Beispiel Equal Care, zum Beispiel Partnerinnenschaft, zum Beispiel Feminismus und Kinder, zum Beispiel Neurodivergenz und Mutterschaft. Genau, auch sowas wie Buch und Film und Serientipps. Und natürlich gibt es auch einfach ganz viel Austausch zu aktuellen Themen, die uns alle letztendlich beschäftigen. Themen, die in der Presse aufkommen, politische Themen, die wir diskutieren, Gefühle, die wir dazu haben und zu denen sich ausgetauscht wird. Und jeden Monat gibt es ein ja, immer wieder wechselndes Monatsthema, über das abgestimmt wird, zu dem ich dann einen kleinen Input gebe, beziehungsweise Podcast-Folgen, die zu dem Thema passen, verlinken und so ein bisschen den Austausch moderiere. Genau, du kannst, wie gesagt, jederzeit 14 Tage sehr gerne kostenlos schnuppern kommen. Ich freue mich, wenn du da auftauchst und ansonsten freue ich mich auch, ja, wenn du diesen Podcast mit anderen Müttern und Eltern teilst, wenn du ihn weiterleitest, wenn du ihn abonnierst, ihn bewertest. Genau, es ist einfach schön, wenn diese Themen mehr Eltern erreichen und wir einfach zusammen mehr Sichtbarkeit für Equal Care erreichen. Ich danke dir von Herzen, ja, wenn du meine Arbeit weiterempfiehlst und dass du zuhörst, und freue mich auf die neue Folge in 2 Wochen. Alles Liebe.